Fangen wir für heute an. Schönen guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Patrick Kugler. Ich bin Doktorand beim Björn Eskofir am Lehrstuhl und werde ihn heute vertreten, nachdem er auf Konferenz in Japan ist diese Woche. Wir fangen heute ganz normal wieder mit einem Kurztest an. Ich habe die Blätter mitgebracht. Bitte gib die mal schnell rum. Hoppala. Bitte schön. Eins.
Zwei Stück bleiben.
Natürlich. Ich lasse mal noch ein paar hier am Eck. Morgen. Machen wir das so 5 Minuten und dann werden wir die Lösung besprechen. Bitte schön. Morgen. Braucht noch jemand Zettel? Okay, hat jeder Zeit gehabt, den Zettel mal kurz anzuschauen? Dann fangen wir an. Die erste Frage ist zum Warmwerden. Und zwar, über welche Körperfunktion erlaubt das Vibroartrogramm eine Aussage? Sehr einfache Frage. Ja. Genau, hauptsächlich bei den Gelenken. Vibration. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Kniegelenk. Und wie wird es gemessen, dieses Signal? Üblicherweise. Ja. Richtig, Mikrofone oder zum Beispiel Akzelerometer, die die Vibrationen messen. Soll ich das vielleicht? Schauen wir es mal hin. Okay, die nächste Frage. Durch welche drei pathologischen Veränderungen am menschlichen Herzen können hörbare Geräusche in der systolischen Phase im Phonokardiogramm auftreten? Das ist ein bisschen spezifischere Frage.
Ja.
Okay, Stenose. Und Herzklappeninsuffizienz. Gut, mal schauen, ob wir was vergessen haben. Nein. Gut, dritte Frage. Nennen Sie zwei medizinische Anwendungen, in denen das menschliche Sprachsignal benutzt wird. Sprachsignal, kommt letzte Vorlesung dran. Beispielanwendung dafür. Also ein Beispiel, das wir auch heute behandeln werden, das ist, ja. Ja, Vokaltrakterkrankungen, zum Beispiel die Laryngektomie oder zum Beispiel Lippen-Kiefer-Gabenspalten-Operation, ähnliches, das ist im Nasaltrakt. Und ein anderes Beispiel, das Professor Eskoff hier letztes Mal genannt hat, worauf wir heute auch nochmal eingehen werden. Ja. Richtig, genau. Also das ist eine relativ neue Methode bei der Parkinson-Diagnose, um zum Beispiel den Tremor auch im Sprachsignal zu detektieren. Gut, und die letzte Frage, ob die automatische Diagnose von Krankheiten das ultimative Ziel ist von der Biosignalanalyse. Wollen wir den Arzt ersetzen? Also das ist Erkrankungen des Nasaltrakts, zum Beispiel Lippen, Kiefer, Gaumenspalte. Also ist das Ziel, den Arzt zu ersetzen? Wollen wir den Arzt ersetzen? Ja. Aber wenn sie es wären, würde man es dann versuchen, den Arzt zu ersetzen damit? Richtig. Richtig, die Anamnese selber spielt eine sehr große Rolle und die kann nur von dem Arzt geleistet werden. Und das, was wir machen wollen, ist natürlich eine Computer-Aided Diagnostik oder CAD. Also die Antwort ist nein. Stattdessen eine Unterstützung. Des Arztes. Bei der Diagnose oder bei der Diagnoseentscheidung. Danke. So, und um den Arzt nun ideal bei der Diagnose unterstützen zu können, müssen wir nicht nur über die Biosignale Bescheid wissen, sondern müssen auch wissen, wie wir die Biosignale tatsächlich messen können. Und das ist das Ziel von der heutigen Vorlesung. Das hier mal aus. Und zwar der Messung von Biosignalen. Und Kurz nochmal zur Wiederholung. Wir haben uns das letzte Mal mit verschiedenen Biosignalen beschäftigt. Das ein Beispiel davon war das Phonokardiogramm, das die Geräusche des Herzens untersucht. Ein weiteres Beispiel war noch Mechanomyogramm, das die mechanischen Signale, die von den Muskeln erzeugt werden bei der Kontraktion, betrachtet. Das Vibroartrogramm, wo es um Vibrationen geht. Und das menschliche Sprachsignal, die wir beide ja in dem Kurztest gerade eben hatten. Und weitere biomedizinische Signale sowie die Ziele der biomedizinischen Signalunterstützung, wie eben gerade im Kurztest auch schon erwähnt, hauptsächlich eine Unterstützung des Arztes bei der Diagnose. Gut, dann kommen wir zur Messung biomedizinischer Signale. In unserem Gesamtkontext ist das der zweite Teil der Vorlesung. Neben der Generation und der Analyse wird ein relativ kurzer Teil werden, aber ich denke, es ist auch ein wichtiger Teil, um zu verstehen, wie denn die Signale zustande kommen, die wir dann am Ende analysieren wollen. Die Vorlesung heute wird aufgeteilt werden in diese fünf Teilbereiche. Ich werde sie nicht genau in der Reihenfolge durchgehen, wie sie hier stehen, sondern wir werden die Fehlerquellen hier weiter vorziehen. Wichtig ist einerseits die Möglichkeiten der Messung, wie können wir Elektroden benutzen, um solche Signale zu messen. Dann ein konkretes Beispiel, nämlich die Messung des EKGs mit Hilfe von Elektroden. Und anschließend wollen wir eben auf die Fehlerquellen der Messung eingehen, sowie die Messung von menschlicher Bewegung mit verschiedenen Systemen. Als allererstes mal die Definition der Messung, das ist hier aus einem Online-Dictionary. Messung ist die Sammlung von Daten. Das ist eigentlich die Grundaussage des Ganzen. Das heißt, wir wollen Daten sammeln, zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist ein Temperatursignal. Ich messe die Temperatur vom Körper und notiere mir das Datum, was die Temperatur in dem Fall darstellt. Und wenn ich das über längere Zeit mache, dann sammle ich die Daten zum Beispiel in den Temperaturverlauf oder ich messe an mehreren Tagen oder über mehrere Personen hinweg, um dann Mittelwerte zu bilden in der Analyse. Die Sammlung von Daten ist die Messung. Und das Zweite ist, die Durchführung der Messung beinhaltet den Vergleich eines quantitativen Wertes mit einer Standardeinheit. Das ist sehr wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir Temperatur zum Beispiel messen, dann messen wir die nicht in Äpfel oder Birnen, sondern wir messen sie zum Beispiel in Kelvin oder Grad Celsius. Und das Grad Celsius oder Kelvin ist die Standardeinheit, zu der wir unsere Temperatur vergleichen. Dafür gibt es zum Beispiel die SI-Standardeinheiten für die Messung von Werten und die werden wir im Üblichen auch benutzen. In der Medizin ist es immer noch ein bisschen anders, gibt es noch ein paar zusätzliche Einheiten, zum Beispiel Millimeter HG oder ähnliches. Gut, und das Letzte ist auch ganz wichtig, das muss man immer beachten. Dieser Vergleich ist niemals vollkommen und ist immer mit Fehlern behaftet. Das ist es ist immer mit Fehler behaftet. Also jede Messung, die wir machen, ist mit einem gewissen Fehler behaftet. Es gibt verschiedene Arten von Fehler, ein paar werden wir heute behandeln, ein paar werden in den Übungen nochmal genauer betrachtet werden. Und bei der Analyse später müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass diese Fehler immer noch im Signal präsent sind. Gut, fangen wir an mit ein paar Begriffen zu den Möglichkeiten der Messung. Es ist eine Liste von Begriffen, die in dem Bereich eine große Rolle spielt. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber vielleicht ganz am Anfang ist ganz wichtig, wir unterscheiden zwischen in vivo und in vitro Messungen. Wir werden uns hier hauptsächlich mit in vivo Messungen beschäftigen. Das heißt, wir wollen die Signale am lebenden Menschen oder Tier zum Beispiel messen. Dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man messen kann, verschiedene Signale, zum Beispiel physikalische Signale, Temperatur, ein elektrisches Signal, wie es beim EKG der Fall ist, chemische Signale, wie zum Beispiel die pH-Konzentration im Blut und schließlich noch biologische Signale. Das ist ein ziemlich großer Überbegriff. Beispiel wäre zum Beispiel die Anzahl der Leukozyten im Blut, das ist ein biologisches Signal, wenn man es so betrachten will. Damit wir diese Signale messen können, brauchen wir als erstes einen Messwandler, der die biologische Information in ein tatsächlich von unserem System messbares Signal umwandelt. Also üblicherweise zum Beispiel eine Elektrode oder ähnliches. Das Signal von so einem Messwandler kann jetzt elektrisch sein, dann können wir den nächsten Schritt bereits überspringen. Es kann aber auch zum Beispiel ein optisches Signal sein, ein physikalisches Signal oder ähnliches. Und dann brauchen wir noch zusätzlich einen Sensor, der die Umwandlung dieser Parameter hier oben in tatsächlich ein elektrisches Signal ermöglicht. Das ist für die elektrische Messung sehr wichtig, also für die PC-basierte Messung zum Beispiel. Im Gegensatz zum Sensor steht noch der Aktor, das ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, der das genaue Umgekehrte durchführt, zum Beispiel die elektrischen Signale in den physikalischen Output überführt. hier noch eine Reihe von Dingen, die wir messen können. Und das Wichtigste in unserem Fall sind elektrische Veränderungen, zum Beispiel auf der Hautoberfläche oder wie sie vom EKG erzeugt werden. Und das fasst unter dem Begriff Biopotenziale zusammen. Das heißt also elektrische Änderungen am oder im Körper. Und für die Messung dieser Signale benutzen wir üblicherweise Biopotentialelektroden. Und wichtig ist, dass eine Elektrode in dem Zusammenhang nicht bloß einfach ein Kabel ist, das am Körper angebracht wird, sondern eine Elektrode ist tatsächlich eine Schnittstelle zwischen der Elektronenleitfähigkeit in der Haut und im elektrischen Leiter, den wir benutzen, um die Messung durchzuführen. Also es ist nicht nur ein Metall, welches elektrische Veränderungen überträgt, sondern eine Schnittstelle. Und das ist ganz wichtig, da Strom im Körper nämlich durch Ionen transportiert wird, in einem elektrischen Leiter allerdings durch Elektronentransport. Das heißt, wir brauchen diese Schnittstelle tatsächlich, um optimal messen zu können. Und solche Elektronen, kommen wir gleich dazu, haben eine Messwandlerfunktion. Und was wir üblicherweise benutzen, ist ein Elektroden-Elektrolyt-Interface. Die Elektrode ist dabei ein Metall. Also wir kommen gleich auch nochmal dazu. Also üblicherweise ein Metall mit einer Anschlussmöglichkeit für ein Kabel. Hier können wir unser Messsystem anschließen. Und diese Metallscheibe zum Beispiel schwimmt in einem Elektrolytgel. Und hier unten hätten wir die Haut zum Beispiel. Und diese Kombination aus Metall und Elektrolyt erlaubt es uns, den Ionentransport in den Elektronentransport umzuwandeln. Und wie das genau funktioniert, sehen wir jetzt gleich auf der nächsten Folie. Das ist eine schematische Darstellung. Also wir sehen hier auf der linken Seite die Elektrode selbst, also der Metallanteil, und auf der rechten Seite das Elektrolyt. Und ganz rechts wäre jetzt hier irgendwo die Haut, die mit dem Elektrolyt in Verbindung steht. Und was passiert jetzt hier an diesem Elektroden-Elektrolyt-Interface? Das erste ist, was wir sehen, auf der linken Seite haben wir hier neutrale Teilchen, also hier durch M für Metal-Atom dargestellt, also M. Die sind neutral. Und hier werden durch Elektronentransport, die sind E-Elektronen, fließt hier Strom. Strom fließt immer entgegengesetzt der Richtung zum Elektronentransport. Deshalb ist hier der Current Flow nach rechts angetragen und die Elektronen fließen hier nach links. Gut, im Elektrolyt haben wir hingegen hier Anionen und Kationen und üblicherweise hat man hier das gleiche, also einen Salz des gleichen Metalls, was wir auf der linken Seite haben. So, deswegen haben wir hier die M-Atome und hier die M-Plus-Kationen sowie A-Anionen. Und was jetzt zum Beispiel passiert, wenn wir hier Elektronen übertragen wollen, dann bewegt sich hier dieses Anion in die Nähe von der Elektrode, gibt sein Elektron ab. Und es erfolgt hier dann den Elektronentransport. Andererseits, wenn wir in die andere Richtung übertragen wollen, gibt es hier zum Beispiel Elektronen, die hier in diese Richtung sich bewegen und dann ein M-Atom aufspalten in ein E-, das nach links wegfließt, und ein M-Plus, das nach rechts wegfließt. Also es ist hier ein Austausch von Ladung, der an diesem Interface stattfinden kann. Normalerweise ist das Elektrolyt neutral geladen, das sehen wir hier rechts, neutral charge, das heißt, also wir haben hier genauso viele Anionen wie Kationen. Im Bereich dieser Elektrode kann jedoch passieren, dass allein durch das Vorhandensein der Elektrode in diesem Elektrolyt sich hier eine Spannung aufbaut, eine Ladungsdifferenz. Das nennt man dann das Halbzellenpotenzial. Kommen wir gleich in der schematischen Darstellung noch dazu. Das heißt also, hier befinden sich eventuell mehr Anionen oder mehr Kationen als hier drüben. Und dadurch kommt es hier zu einer Ladungsdifferenz, die dann durch die eine Spannung erzeugt. Nachdem das hier ein bisschen kompliziert ist, gibt es ein ganz einfaches Ersatzschaltbild für so eine Elektrode. Und die besteht aus einem Widerstand, RS, der den Serienwiderstand für das Elektrolyt modelliert, das heißt, das ist einfach ganz normal der Elektrolytwiderstand. Wenn ich mit einem Ohmmeter zum Beispiel das Elektrolyt messen würde, welchen Widerstand würde ich zum Beispiel messen? Dann haben wir hier dieses RC-Glied, Das modelliert das Interface zwischen der Elektrode und dem Elektrolyt. Und dieses EHC, diese Spannungsquelle, modelliert das Halbzellenpotenzial, das eben an diesem Interface entsteht. Gut, ganz wichtig ist zu sehen, dass wir hier in diesem Widerstandsglied oder in dieser gesamten Kombination nicht nur normale ohmsche Widerstände, sondern auch einen Kondensator hier integriert haben. Das liegt daran, weil dieser Widerstand hier nämlich frequenzabhängig ist. Und wie man vielleicht weiß, realisiert das hier eine Frequenzweiche in der E-Technik. Und wir können uns dann zum Beispiel anschauen, wie denn der Widerstand von so einem Elektroden-Elektrolyt-Interface und dem Elektrolytgel sich gegenüber der Frequenz verhält. Das ist hier mal geplottet. Also wir haben hier angetragen die Frequenz für ein Signal, das übertragen wird entlang von dieser Elektrode. Und hier die Impedanz bzw. der Widerstand des Systems. Und wie man sieht, haben wir einen sehr hohen Widerstand bei niedrigen Frequenzen. Und je höher die Frequenz wird, desto niedriger wird unser Widerstand am Elektroden-Elektrolyt-Interface. Das heißt also, wir haben hier einen Hochpass realisiert. Das heißt, hohe Frequenzen werden besser durchgelassen als niedrige Frequenzen. Und das Ganze nennt man dann die Messwandlerfunktion von einer Elektrode zum Beispiel. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel umrechnen möchte, das Signal, das ich gerade messe, in das Signal, was tatsächlich im Körper vorhanden ist. Neben dem Elektroden-Elektrolyt-Interface gibt es natürlich noch das Elektroden-Haut-Interface, das wäre dann an dieser Stelle. Das Ganze kann man ebenfalls modellieren. Wir haben in der Haut verschiedene Schichten, die wir betrachten wollen. Für uns ist jetzt in dem Fall hauptsächlich die Epidermis interessant. Und wenn wir uns das Ganze mal ebenfalls in der Schemazeichnung anschauen, dann sehen wir hier haben wir unser bisher bekanntes Ersatzschaltbild für die Elektrode und das Elektroden-Elektrolyt-Interface. Und hier ist der Serienwiderstand vom Gel, vom Elektrolytgel. Und was jetzt zusätzlich hinzukommt, ist das hier, dass dieses Interface modelliert, ebenfalls ein Halbzellenpotenzial, das hier entstehen kann an der Haut. Ein Kondensator, ein Widerstand, um hier die Impedanz der Haut zu modellieren und der Serienwiderstand, der die unteren Schichten modelliert. Zusätzlich, wenn man das Modell wirklich detailliert betrachten will, müsste man jetzt auch noch die Schweißdrüsen berücksichtigen, werden wir in den meisten Fällen nicht tun. Und ganz wichtig ist noch, das ist eine Zahl, die man noch im Hinterkopf behalten sollte, dass wir auch bei der Haut einen Widerstand haben und der Hautwiderstand selbst beträgt ca. 200 Kiloohm bei einem Hertz und 200 Ohm bei einem Megahertz. Das heißt ebenfalls Hochpasscharakteristik. Gut, gibt es Fragen bis jetzt zu dieser Elektroden-Elektrolyt-Interface? Gut, das ist nicht der Fall, dann gehen wir mal weiter. Warum betrachten wir das Ganze überhaupt so detailliert? Der wichtigste Punkt sind Bewegungsartefakte. Das ist etwas, das wir immer wieder sehen werden, wenn wir Messungen durchführen mit Hilfe von Elektroden. Und zwar, die Elektrode bewegt sich, dadurch bekommen wir Artefakte im Signal. Und warum ist das der Fall? Nun, wie gesagt, es kann sich hier an diesen Interfaces bildet sich eine Halbzelle aus. Das heißt, wir haben hier ein Ladungsungleichgewicht zwischen dem Bereich hier und dem Bereich im restlichen Gel. Und wenn jetzt hier eine Bewegung aufgebracht wird, dann verschiebt sich dieses Elektrolyt, die Elektrode kann sich verschieben auf der Haut und dadurch wird dieses Ladungsungleichgewicht oder beziehungsweise Ladungsgleichgewicht, das sich dadurch eingestellt hat, diese Ladungsverteilung, die wird gestört. Und dann kommt es zu einem Ladungsaustausch, um diese Störung wieder aufzuheben. Das stört jetzt wiederum das Signal wir sehen dadurch zum Beispiel, dass die Messung den Messbereich verlässt oder dass Sprünge im Signal auftreten oder Ähnliches. Und das kommt alles durch diese Ladungsverteilung, die da in diesem Elektrolyt vorhanden ist. Üblicherweise benutzt man hierfür Silber-Silber-Chlorid-Elektroden. Also das heißt, also, wir haben hier die Elektrode aus Silber und das Elektrolyt aus dem Salz von dem Silber, nämlich AgCl zum Beispiel, in einer wässrigen Lösung. Und Grund, zum Beispiel Silber-Silber-Chlorid zu verwenden, ist, dass dadurch Bewegungsartefakte minimiert werden. Das liegt daran, dass hier gewisse, je nachdem welches Metall und welches Salz man benutzt, hier unterschiedliche Ladungsverteilungen auftreten. Und bei Silber-Silberchlorid werden Bewegungsartefakte dabei minimiert. Zusätzlich hat es eine sehr gute Charakteristik zur Signalübertragung. Das heißt, wir haben hier Rauschen wird dadurch verringert und wir haben eine bessere Signalübertragung. Das sind auch die Standardelektroden für EKG und EMG. Ich glaube, in den Übungen wurde es ja schon mal gemacht. Also sind möglicherweise Klebeelektroden, die auf der Haut aufgebracht werden, die schon vorgeliert sind. Das heißt, wir haben dieses Silber- und Silberchlorid bereits in einem einzigen Paket und können das dann zur Messung benutzen. Neben diesen Silber-Silberchlorid-Elektroden gibt es natürlich noch andere Elektroden. Beispiel ist zum Beispiel, Metallplattenelektrode wird heutzutage nur noch sehr selten benutzt. Hat man früher standardmäßig benutzt, um EKG aufzunehmen. Das ist üblicherweise eine Metallscheibe mit einer sehr großen Oberfläche, zum Beispiel diese Größe. Oder es gibt Armschienen, die dann hier am Arm befestigt werden und relativ große Kontaktoberfläche haben. Man verwendet üblicherweise Edelstahl, Platin oder Goldbeschichtungen, einerseits um Bewegungsartefakte zu minimieren, andererseits um zu verhindern, dass die Elektrode oxidiert. Das wäre zum Beispiel bei einer Eisenelektrode der Fall. Und eine andere Alternative dafür ist, Einwegelektroden zu verwenden, zum Beispiel mit Schaumkissen. Da ist ein Schaum- und Klebematerial integriert, um die Metallelektrode direkt auf der Haut zu befestigen. Hat natürlich den Vorteil, dass wir zum Beispiel kein Gel brauchen, das dann die Haut verunreinigt oder ähnliches oder Reizungen auslösen kann. Das zweite ist üblicherweise eine Saugelektrode. Hat vielleicht jeder, der schon mal ein EKG bekommen hat, schon mal gesehen. Die werden durch Unterdruck auf der Haut festgesaugt. Hier brauchen wir keine Haftmittel, die dann wieder Allergien oder ähnliches auslösen können. Sollte man aber nur für kurze Messdauer verwenden, da man ansonsten Hämatome verursachen kann. Die Standardelektrode ist die Gelelektrode, wie hier gezeigt. Wir haben diese Metallscheibe, die in dem Elektrolytgel schwimmt. Und ganz wichtig ist, dass wir eben hier möglichst keinen Kontakt zwischen der eigentlichen Elektrode und der Haut haben wollen, sondern nur über dieses Elektrolytgel den Kontakt herstellen wollen. Gut, und da gibt es natürlich noch spezielle Elektroden, zum Beispiel flexible Elektroden oder einpflanzbare Elektroden. Ein Beispiel, das glaube ich in den Übungen irgendwann nochmal drankommen wird, keine Angst, ihr werdet es nicht selber machen, ist eine Nadelelektrode. Also wer das schon mal gesehen hat, die werden zum Beispiel für Messungen von EMG auch eingesetzt, wenn man im Detail EMG-Messungen durchführen möchte. Dann kann man Nadelelektroden in den Muskel einführen oder für die Messung von der Nervenleitgeschwindigkeit kann man das auch einsetzen. Werden wir nicht machen hier. Hier noch ein paar Bilder. Also das ist so eine Armschienen-Metallplattenelektrode, die man dann am Arm befestigen kann. Das hier ist eine Metallplattenelektrode, die direkt mit einem Kabel verbunden ist. Hier haben wir die Standardelektroden mit so einem Schaum außen, eine Metallplatte in der Mitte, wo auf der Elektrolytgel aufgetragen ist. Und das hier ist eine Saugelektrode, ein bisschen älteres Bild. Modernere Systeme, die erzeugen automatisch Unterdruck. Und das hier ist so diese Standardelektrode, wo wir hier außen Isoliermaterial haben, hier diese Metallscheibe und das Elektrolytgel ist hier bereits in der Elektrode vorhanden. Das Ganze gibt es auch ohne Elektrolytgel, wo man dann selber Elektrolytgel auftragen muss. Und das Ganze gibt es auch noch mit sogenannten Festgel-Elektroden. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Dabei ist das Klebematerial und das Elektrolytgel eine Einheit und kann direkt aufgeklebt werden und beim Abziehen bleiben keine Rückstände vorhanden auf der Haut. Gut, kommen wir zu unserer Zwischenzusammenfassung. Was haben wir gelernt? Was sind die wichtigsten Punkte? Kann jemand vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? Also wir haben gelernt, dass es so etwas wie eine Bipotentialelektrode gibt, welche Anwendungsgebiete für die Elektrode es gibt und was eine Übertragungscharakteristik ist. Also üblicherweise einen Hochpassfilter in der Elektrode. Dieses Ersatzschaltbild sollte man sich vielleicht auch im Hinterkopf behalten für die Elektrode. Die genauen Impedanzwerte und Ähnliches sind, denke ich, nicht unbedingt wichtig. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass es verschiedene Elektrodenarten gibt. zum Beispiel Saugelektroden, Elektrolytelektroden, Festgel-Elektroden ähnliches. Gut, gibt es noch Fragen zu den Elektroden an sich? Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich einem konkreten Beispiel für eine Messung mit Elektroden, nämlich die Messung des Elektrokardiogramms. Was ist das Elektrokardiogramm? Das Elektrokardiogramm zeigt die elektrische Aktivität des Herzens, hatten wir ja in den letzten Vorlesungen. In der klinischen Praxis wird üblicherweise ein 12-Kanal-EKG durchgeführt. Wir werden das gleich nochmal im Detail sehen. Vier Extremitätenableitungen ist Standard plus zusätzliche Brustableitungen. Und wofür wird es eingesetzt? Erkennung von Arrhythmien, pathologischen Veränderungen, Myokardinfarkt. Ist eins der am meisten gemessenen Signale in der klinischen Praxis und hat natürlich auch sehr viele Anwendungen. Deshalb ist es auch eigentlich das Wichtigste und werden wir in dieser Vorlesung auch, was die Analyse angeht, noch sehr detailliert betrachten. Hier ist eine Messung schematisch dargestellt. Ihr habt in den Übungen ja selber schon mal gemessen. Vielleicht kann mir dann gleich mal jemand sagen, wofür denn diese RA, LA stehen. RA. Rechter Arm, genau, also rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Left Leg, Right Leg. Das sind die vier Standardpunkte, an denen gemessen wird, wobei RL üblicherweise der gemeinsame Ground ist, um die Messung durchzuführen. Und wenn wir hier zum Beispiel RA und LL messen wollen, dann können wir dadurch können wir diese beiden Elektroden anbringen, zum Beispiel am Arm und am Bein. Oder wir bringen eine an beiden Armen an, wie wir es in den Übungen gemacht haben. Und gemessen wird dann mit Hilfe von hier so einem Differenzverstärker. Das heißt also, dass die Differenz des Potentials zwischen RA und LL von diesem Verstärker gemessen und verstärkt wird und dann ausgegeben wird für die weitere Messung. Ganz wichtig ist beim EKG, wenn die Bezeichnungen Lead 1, 2 und 3 auftauchen, damit heißt das, es sind nicht gemeint, hoppala, diese drei Messpunkte, RA, LA und LL, sondern Lead 2 bezeichnet die Differenz zwischen RA und LL. Das ist ganz wichtig, weil ich kann grundsätzlich nur Differenzen messen am Körper oder gut messen. Und deshalb benutzt man zum Beispiel für Lead 2 die Differenz zwischen RA und LL. Und dann haben wir noch Lead 1 und Lead 3, zu denen kommen wir gleich im Detail. Also ganz wichtig, der Unterschied zwischen den Leads und den RA, LA, LL. Das Ganze nennt man auch Ableitung 2 oder Lead 2, ECG. Okay, was wollen wir üblicherweise messen, wenn wir nochmal zu dem Bild zurückkommen? Wir wollen üblicherweise die Signale, die vom Herzen ausgehen, messen. Das heißt, wir wollen hier Vektoren messen, die in verschiedene Richtungen entlang vom Körper laufen. Und das heißt also, eigentlich wollen wir diesen Ground hier nicht hier unten haben, sondern wir wollen den Ground eigentlich genau in der Mitte haben, dass wir die Signale ausgehend vom Herzen idealerweise messen können. Oder auch bei der Differenzbildung zwischen zwei Signalen wollen wir eigentlich immer entlang von diesem Vektor hier messen. Und dafür gibt es einen Trick, das Ganze nennt man Wilson's Central Terminal. Und das wird gebildet, indem dass man die drei Ableitungen, linkes Bein, linker Arm, rechter Arm und linkes Bein kombiniert, um einen Mittelwert zu schaffen, der quasi eine virtuelle Ableitung ist, die sich in der Mitte vom Herzen befindet. Das Ganze wird dann als Referenz für die restlichen Brustableitungen, die hier noch angebracht sind, benutzt. Und um die sogenannten Augmented Chest Leads oder erweiterten Extremitätenableitungen AVR, AVL und AVF zu bilden. Also VR, Augmented, V weiß ich jetzt gar nicht, Augmented Lead, R, L und F. Also für rechts, links und Fuß oder Foot. Ein weiterer wichtiger Begriff ist das Eindhovensche Dreieck. Das ist durch diese drei Ableitungen gebildetes Dreieck. Also wir haben hier, wir kommen gleich dazu am besten. Wir haben hier rechten Arm, linken Arm und linkes Bein. Und das bildet ein Dreieck. Und das nennt man das Eindhovensche Dreieck. Und in der Mitte haben wir dieses Central Terminal, das einfach durch Mittelwert zwischen diesen drei Elektronen gebildet wird. Also das virtuelle Potential hier in der Mitte. Und was wir dann zum Beispiel berechnen können, ist die Differenz zwischen diesem virtuellen Potential und diesem LA-Signal. Und das Ganze ist dann das AVL, also dieses Signal, die Differenz zwischen diesen beiden Punkten. Das Gleiche gilt für AVR und AVF. Und hier sind auch nochmal die Leads aufgetragen, Lead 1, Lead 2 und Lead 3. Das ist die Differenz zwischen RA und LA ist Lead 1, zwischen RA und LL ist Lead 2 und zwischen LA und LL ist Lead 3. Das Ganze, wie gesagt, das Eindhovensche Dreieck. Und schematisch ist das Ganze halt zentriert auf dem Herzen. Und zusätzlich haben wir noch diese Brustableitungen, kommen wir auch gleich zum Bild, wo sich die befinden, um auch dreidimensional messen zu können. Also die drei Messpunkte, die wir bis jetzt haben, sind ja in einer Ebene. Und um jetzt auch Bereiche, die im hinteren Bereich sind oder Ausbreitung in diese Richtung zu messen zu können, haben wir hier noch die Brustableitungen, die hier angebracht sind. Gut, wir haben hier ungefähr 30 Grad Schritte dazwischen, zwischen den einzelnen Richtungen, die wir hier messen können mit diesen Augmented Leads und den Leads. Und jetzt kommen wir zu den Brustableitungen. Ich zeige vielleicht erstmal das Bild. Die Brustableitungen werden angebracht hier an anatomischen Punkten, die hier nochmal aufgelistet sind. Werden üblicherweise abgekürzt mit V1 bis V6. Werden hier angebracht. Üblicherweise im Zwischenrippenbereich. Und wie gesagt, dienen dazu eben auch die Ausbreitung des Signals in drei Dimensionen zu erfassen. Nicht nur in den zwei Dimensionen, die wir hier oben haben, in dieser Ebene, sondern eben auch in der dritten Dimension. Werden immer gemessen mit Wilson's Central Terminal als Referenz. Das heißt, wir bilden eine Differenz zwischen diesem Mittelwert, zwischen den drei Elektroden und der jeweiligen Brustableitung. V1 und V2 sind im vierten Interkostalraum. Und V4 ist im fünften Interkostalraum und 5 und 6 ist dann im hinteren Bereich. Im Detail kann man es hier nochmal betrachten. Also V1 und V2 ist die Darstellung der rechten Herzhälfte, V3 und V4 an der Herzwand und V5 und V6 dient zur Darstellung des linken Ventrikels. Diese Signale sind natürlich hochgradig redundant. Das heißt, das Herz erzeugt ein elektrisches Signal, das wir hier aus verschiedenen Richtungen quasi betrachten. Die Information ist in jedem von diesen Signalen vorhanden, nur halt eben betrachtet aus verschiedenen Richtungen. Üblicherweise wird in der klinischen Praxis tatsächlich dieses 12-Kanal-EKG gemessen, obwohl auch diese hohe Redundanz vorhanden ist und wird dann vom Arzt interpretiert und wie hier steht, hauptsächlich empirisch gestützt. Das heißt, der Arzt hat eine sehr große Erfahrung, was die Betrachtung von EKGs angeht und kann so pathologische Veränderungen erkennen. Es gibt einige Standardveränderungen, die man lernen kann und es gibt natürlich ein Standardsignal oder ein ideales Signal, das wir in den Übungen dann nochmal näher betrachten wollen. Ganz wichtig ist, dass dieses Signal natürlich, das Signal, das wir erhalten, auch schon inhärent redundant ist. Das heißt zum Beispiel, dass wir das Lead 2 berechnen können aus Lead 1 plus Lead 3. Das ist klar, weil wir hier einfach drei Punkte haben, an denen wir Potenziale messen. Also wir haben hier das Eindhovensche Dreieck. Das heißt, wenn ich das Potenzial an dieser Stelle und das Potenzial an dieser Stelle voneinander subtrahiere und die beiden hier voneinander subtrahiere, kann ich auch das obere berechnen. Genauso AVL kann man ausdrücken als 1 minus 3 halbe. Weiß jemand, wie diese Formel zustande kommt? Also wir haben ja gesagt, dass AVL gemessen wird als Differenz zwischen diesem zentralen Terminal und den beiden jeweils gegenüberliegenden, also dem Mittelpunkt zwischen hier und hier sozusagen. Und wenn man das einsetzt, also wenn man hier diese Mittelung durchführt und hier die Mittelung durchführt und das dann voneinander subtrahiert, erhält man diese Formel. Das ist einfach eine Definition dieser Signale. Das heißt, man kann eigentlich diese AVLs direkt berechnen aus den 1, 2 und 3 Leads, die tatsächlich gemessen werden. Also AVL ist ein wichtiges auch ein Signal, das nicht gemessen wird. Das ist ein Signal, das berechnet wird von dem System. Hier noch ein paar Eigenschaften für einen Standard-EKG. Wir haben normalerweise einen Spitzenwert von 1 Millivolt. Als Verstärkungsfaktor wird typischerweise 1000 eingesetzt. Das heißt also, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Konfiguration, dann macht dieser Verstärker Folgendes, dass er hier die Differenz zwischen diesen beiden Signalen bestimmt in Millivolt und dann um den Faktor 1000 multipliziert an seinem Ausgang ausgibt. Und das, was von dem Ausgang ausgegeben wird, können wir dann zum Beispiel abtasten und in den PC oder Ähnliches weiterverarbeiten. Abtastrate, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ich hoffe es mal, ist quasi die Rate, mit der wir das Signal aufnehmen. Und hier ist die Empfehlung, dass wir 500 Hertz für ein diagnostisches EKG haben. Wenn es nur darum geht, die Herzrate zum Beispiel zu berechnen, sind wir im Bereich ungefähr 200 Hertz, wenn wir sie sehr genau haben wollen, oder vielleicht sogar noch etwas weniger, wenn die Genauigkeit keine so große Rolle spielt. Gefiltert wird das Signal üblicherweise bis 100 Hertz. Das heißt, wir haben hier eine Überabtastung und ja, wie es hier steht, 200 Hertz, 100 Hertz. Wenn wir, wie gesagt, nur an der groben Herzrate ohne Nachkommastellen, das sieht man, reichen auch 50 Hertz. Hier ist ein Beispiel für einen Ausdruck, wie es von einem klinischen EKG erzeugt wird. Wir haben hier Lead 1, das ist also dieser Bereich hier bis hierher, Lead 2, Lead 3. Hier sieht man das übliche Signal, den QRS-Komplex von dem EKG. Das ist typischerweise Lead 2, das ist auch das wichtigste Signal, das wir am meisten betrachten werden. Hier die berechneten Signale AVR, AVL und AVF. Und hier sind die Chest Leads V1 bis V6. Wie gesagt, auch schon auf den ersten Blick eine sehr redundante Information. Also wir haben hier Signale, die sehr ähnlich zueinander sind. Vielleicht noch aus Interesse hier ganz am Anfang, das ist ein Kalibrationspuls, der von dem System erzeugt wird, um zu schauen, ob die Filtereinstellungen passen oder ähnliches. Gut, kommen wir wieder zu unserer Zusammenfassung. Das Wichtigste, was wir gerade eben hatten, ist die EKG-Messung, die verschiedenen Eigenschaften der Ableitungen, welche Ableitungen es gibt, nämlich die Ableitungen 1, 2 und 3. Und dass diese drei Ableitungen keine Punkte am Körper darstellen, sondern Differenzen zwischen Punkten am Körper. Das ist, denke ich, das Wichtigste in diesem Zusammenhang. Dann die erweiterten Ableitungen AVR, AVL, AVF, die man berechnen kann aus den Ableitungen 1, 2 und 3, sowie die zusätzlichen Brustableitungen V1 bis V6, die zur dreidimensionalen Betrachtung des Signals vom Herzen genutzt werden und die spezifische Anwendungen haben in der Diagnostik. Ganz wichtig auch Wilsons Central Terminal, das eine virtuelle Ableitung darstellt als Referenz für AVR, AVL, AVF sowie für die Brustableitungen. Und der Begriff des Eindhoven-Streiks, das durch diese drei Ableitungen 1, 2 und 3 gebildet wird. Und vielleicht als letztes noch, das Ganze bezieht sich auf das standardklinische 12-Kanal-EKG und wir werden in den meisten Fällen Ableitung 2 betrachten für die Analyse des QRS-Komplexes. Gibt es noch Fragen zu der EKG-Messung? Gut, dann gehen wir weiter. Ich werde jetzt, bevor wir zur Messung der menschlichen Bewegung kommen, erstmal die möglichen Fehlerquellen bei der Messung betrachten. Das ist in eurem Skript weiter hinten. Ganz einfach, weil es hier hauptsächlich um Fehlerquellen bei der EKG-Messung geht. Gut, welche Fehler können auftreten, wenn wir EKG-Messungen durchführen? Das erste hatten wir schon gehabt, das sind Bewegungsartefakte. Das habt ihr auch in den Übungen eventuell schon gesehen, dass also durch die Bewegung von der Elektrode auf der Haut oder auch durch Kabelbewegungen oder Ähnliches Artefakte auftreten können. Das äußert sich meistens durch Springen im Signal oder einer Verschiebung der Grundlinie im Signal. Solche Fehlerquellen bei der Messung, die können natürlich auch durch das System selbst verursacht werden, also nicht durch unsere Messung. Beispiel hierfür ist zum Beispiel das EKG des Heranwachsenden im Mutterleib. Das heißt also, ich habe plötzlich zwei Signalquellen im Körper, die ein sehr ähnliches Signal erzeugen. Und wenn ich zum Beispiel das EKG des Kindes messen will im Mutterleib, habe ich immer das Problem, dass ich gleichzeitig auch das EKG der Mutter messen werde. Andere Artefakte sind physiologische Artefakte und Interferenzen. Zum Beispiel das Elektrogastrogramm, also ich habe, oder das EMG, habt ihr vielleicht auch in den Übungen gesehen, das ist das EKG-Signal. Wenn ich nur an den Armen messe und ich dann die Muskeln anspanne, dass ich dadurch eine EMG-Artefakt und eine EMG-Überlagerung im EKG-Signal bekomme. Dann ein Problem, das wir meistens in Gebäuden haben, sind Stromnetzinterferenzen oder auch wenn unser Messsystem direkt am Stromnetz angeschlossen ist, ohne eine Entkopplung, dann bekommen wir Artefakte im Bereich von 50 Hertz beziehungsweise im amerikanischen von 60 Hertz. Das zieht sich meist über das gesamte Signal hinweg und ist relativ konstant, das heißt, kann man relativ gut auch entfernen. Dann andere Artefakte wären zum Beispiel ein Drift des Signals, hat man vielleicht auch schon gesehen, dass also das Signal wegwandert. Das kann zum Beispiel durch eine Änderung des Hautwiderstandes zustande kommen. Verstärkerrauschen ist noch ein Problem, das heißt also, unser Verstärker gibt nicht immer das gleiche Signal aus, wenn wir ihm das gleiche Eingangswert liefern. Quantifizierungsfehler, dadurch, dass wir überhaupt eine Quantifizierung durchführen müssen, wenn wir eine digitale Signalverarbeitung machen, machen wir natürlich auch einen Fehler. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel ist, wenn ich eine Messung der Temperatur mache und gebe die auf eine Nachkommastelle an, mache ich dadurch einen gewissen Fehler, der dann im Signal vorhanden ist. Und natürlich die Wahl einer ungeeigneten Abtastrate. Also der Abtastfehler, der entstehen kann, wenn ich zum Beispiel eine Unterabtastung durchführe, müsste in den Übungen auch nochmal drankommen. Was dann zum Beispiel passieren kann, ein typisches Artefakt wäre dann zum Beispiel ein Aliasing-Artefakt. Das heißt, es tauchen plötzlich Frequenzen im Signal auf, die ich gar nicht gemessen, die im Ursprungssignal gar nicht vorhanden waren. Ganz einfach, weil ich mit einer zu niedrigen Abtastrate abgetastet habe. Oder ich kann die Information, die im Signal war, nicht mehr wiedergeben. Zum Beispiel, wenn ich ein EKG-Signal habe und taste das mit einem Hertz ab, werde ich davon von dem Signal nicht mehr viel haben, weil ich keine QRS-Komplexe mehr erkennen kann. Gut, hier noch ein Beispiel für so eine fehlerbehaftete Messung. Also wir haben hier einen QRS-Komplex, wie er gemessen wird typischerweise, also QRS von dem EKG. Und was man hier ganz deutlich sieht, ist die 50 Hertz Stromnetzinterferenz, beziehungsweise in dem Fall sind es 60 Hertz, weil das Bild aus einem amerikanischen Buch stammt. Also es äußert sich üblicherweise durch diese 50 Hertz oder 60 Hertz Schwingung, die hier überlagert wird. Das ist hierfür für die Analyse davon nicht sehr problematisch. Wenn wir allerdings EMG-Signale zum Beispiel betrachten, die dann eventuell eine ähnlich große Auslenkung haben wie diese 50 Hertz Schwankungen, dann kann das ein Problem sein. Hier haben wir mal das Energiedichtespektrum von dem Signal, das wir gerade eben gesehen haben, geplottet. Und was man hier zum Beispiel sieht, also hier ist die Frequenz aufgetragen, hier ist die Energie. Und hier sieht man zum Beispiel bei 60 Hertz einen ganz deutlichen Peak. Und dieser Peak wiederholt sich hier zum Beispiel sind wir hier 180 Hertz, und Dreifachen der Grundfrequenz und weiter. Also es kann sich immer bei Vielfachen der Grundfrequenz kann sich dieser Peak wiederholen und der kann durch geeignete Filter dann entfernt werden, wo ich genau diesen Frequenzbereich rausnehme. Werden wir später in der Analyse sehen, wie wir das verhindern können. Hier ist ein Beispiel für ein Drift- oder Niedrigfrequenzartefakt. Also das hier ist ein typisches Hochfrequenzartefakt. Das heißt, ich habe hier 50 Hertz oder noch höhere Frequenzen, die das Signal überlagern, und hier habe ich sehr niedrige Frequenzen. Also wir haben hier eine irgendwas, was ein Zehntel Hertz vielleicht hat, weil wir hier eine Schwingung in 10 Sekunden haben. Und das Ganze, wie gesagt, verursacht durch Veränderung des Hautleitwerts oder Bewegungsartefakte oder Ähnliches. Und dann driftet unser Signal hier weg. Das kann korrigiert, auch mit einem Filter korrigiert werden, werden wir später sehen. Und was wir wollen, ist, dass dieses Signal möglichst gleich konstante Grundlinie hat. Gut, gibt es zu den Fehlerquellen noch irgendwelche Fragen bis hierher? Also das Wichtigste ist ganz einfach, was man hier mitnehmen muss, ist, dass es Fehler gibt in unserem Messsystem, dass die durch verschiedene Dinge verursacht werden können und dass wir natürlich versuchen wollen, diese so weit wie möglich zu vermeiden, indem wir geeignete Einstellungen, was Verstärkungsfaktor, was Abtastrate, Quantisierungsrate und Ähnliches betrifft, treffen wollen. Gut, dann kommen wir zu der Messung der menschlichen Bewegung. Das ist vielleicht ein bisschen was Ungewöhnliches, womit wir uns allerdings in unserer Gruppe sehr intensiv beschäftigen. Anfangen möchte ich jetzt mit den 3D-Videosystemen, weil die der etablierte Standard in diesem Bereich sind. Und danach kommen wir zur Inertialsensorik, was in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden ist. Nun, warum wollen wir menschliche Bewegung messen? Grund ist ganz einfach, dass es eine wichtige zusätzliche Informationsquelle ist, die wir nutzen können und die sich in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren immer weiter herausgestellt hat als für diagnostische Zwecke auch. Wie kann man das messen? Wir können es messen mit zum Beispiel mit Hilfe von Infrarotkameras. Kommen wir jetzt gleich im Detail dazu, wie das funktioniert. Und wir wollen das ganz einfach messen, um zum Beispiel den Gang zu analysieren, nachdem ein Mensch zum Beispiel eine Verletzung hat. Also stellen Sie sich vor, dass jemand hat eine Verletzung am Bein und kann dadurch nicht mehr richtig gehen. Jetzt wird durch eine Operation diese Verletzung zum Beispiel korrigiert und in der Therapie möchte man jetzt natürlich möglichst den ursprünglichen Gang wiederherstellen, beziehungsweise einen normalen Gang, was auch immer das ist, wiederherstellen. Und was man da machen kann zum Beispiel, ist die Bewegung analysieren und dann zum Beispiel Hilfestellungen geben, dass zum Beispiel der Fuß in die richtige Richtung rotiert wird oder Ähnliches. Und dafür braucht man eine Bewegungsanalyse. Okay, wie machen wir das Ganze? Eine Möglichkeit, wie gesagt, mit Kameras. Das heißt, wir bringen Marker an am menschlichen Körper und haben viele Kameras im Raum zum Beispiel installiert und wollen dadurch diese Position der Marker im 3D tracken. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Es gibt verschiedene Systeme, um solches Tracking durchzuführen. Eins funktioniert mit passiven Markern. Dort werden einfach kleine reflektierende Kugeln angebracht am Körper. Man hat mehrere Kameras im Raum, zum Beispiel 6 bis 8, manchmal auch 16. Diese Kameras senden Infrarotlicht aus, das von den reflektierenden Markern dann wieder zurückgeschickt wird und dann in der Kamera detektiert wird. Wenn ich einen Marker mindestens in 2 bzw. 3 Kameras detektiert habe, kann ich seine Position dann im 3D-Raum mit Hilfe von Triangulation wieder bestimmen und kann dadurch zum Beispiel Relativpositionen von Markern bestimmen und auch die Bewegung von Markern, also die 3D-Trajektorie im Raum von den Markern bestimmen und dadurch zum Beispiel Dinge wie einen Gelenkwinkel berechnen. Wenn ich hier zum Beispiel 3 Marker habe und hier 3 Marker, kann ich dadurch den Winkel, den diese beiden Markersegmente bilden, berechnen. Alternativ dazu kann man auch aktive Markersysteme verwenden. Funktioniert vom Prinzip ja genau das Gleiche, nur dass wir keine Kameras haben, die Licht aussenden und dann die reflektiert werden, sondern dass die Markers zum Beispiel LEDs besitzen, die dann tatsächlich das Licht aussenden. Gut, kann man hier dazu verwenden, um die einzelnen Marker besser zu unterscheiden. Hat allerdings den Nachteil, dass jeder von den Markern dann auch eine Batterie zum Beispiel braucht. Für solche Messsysteme gibt es Standardpunkte, wo man solche Marker anbringen kann. Das hier ist ein Beispiel, das nennt man Plug-in Gate, also ja, Gang-Messsystem zum einfach draufstecken. Und hier gibt es zum Beispiel verschiedene Marker, zum Beispiel hier RANK für Right Ankle, Left Ankle, Right Heel und so weiter. Und was ich hier brauche, idealerweise habe ich mindestens 3 Marker pro Segment. Also ein Segment ist ein Körperbereich, der als rigide zumindest angenommen wird bei der Messung. Wenn ich weniger habe, funktioniert das teilweise auch. Also hier haben wir zum Beispiel nur 2, um diese Linie hier zu definieren. Und da kann ich zum Beispiel hier den gesamten Körper mit solchen Markern ausstatten. Und wenn ich das Ganze dann in so einem Raum, also das hier ist ein Bild aus dem Ganganalyselabor an der Sportwissenschaft in Erlangen. Und wenn man hier diese Kamerasysteme sieht, also das sind die Kameras, die das Licht aussenden, das dann reflektiert wird. Hier geht der Proband dann typischerweise über diese Matte. Hier haben wir zusätzlich noch Kraftmesssysteme integriert, die also die Bodenreaktionskräfte messen können. Und wenn er das macht, dann bekommen wir als Ausgabe sowas wie das, was wir hier sehen. Also hier zum Beispiel sind die Positionen der Marker dargestellt. Die werden dann durch diese Striche verbunden zu den einzelnen Segmenten, Körpersegmenten. Und was das System zusätzlich zum Beispiel ausgeben kann, sind Winkel. Wenn wir hier zum Beispiel einen Winkel am Fußgelenk dargestellt haben. Das Ganze wird einerseits für die Bewegungsanalyse eingesetzt, wie ich schon gesagt habe. Natürlich gibt es auch vielfältige andere Anwendungen in der Filmindustrie. Beispiel hier für Avatar, wird Motion Capturing eingesetzt, um die Bewegung der Charaktere zu animieren. Oder auch das beste Beispiel oder eins der ersten Beispiele, wofür das wirklich massiv eingesetzt wurde, war dieser Gollum-Charakter bei Herr der Ringe. Aber wir beschäftigen uns natürlich mit der Analyse dieser Daten, also sind eher auf dieser rechten Seite. Hier nochmal ein Beispiel für ein etwas komplizierteres Marker-Setup. Hier habe ich also deutlich mehr Marker am Fuß zum Beispiel angebracht, um auch zu unterscheiden können, wie sich der Vorfuß gegenüber dem Rückfuß bewegt und Ähnliches. Und was man hier auch zum Beispiel machen kann, ist, wenn ich zusätzlich noch die Kraft habe, mit der ein Fuß zum Beispiel den Boden berührt hat, die Bodenreaktionskraft, dann kann ich aus diesen Markerpositionen, den Gelenkwinkeln und der Kraft hier zum Beispiel Diagramme erstellen, die Aussagen über Momente in den einzelnen Gelenken geben. Das heißt zum Beispiel, wie stark ist zum Beispiel das Fußgelenk belastet, wie stark ist das Kniegelenk belastet, wie stark ist das Hüftgelenk belastet. Und das kann eine sehr wichtige Informationsquelle sein, zum Beispiel nach einer Hüftgelenksoperation. Wird durch diese Operation zum Beispiel eine Überbelastung von einem anderen Gelenk verursacht oder Ähnliches. Und das kann man mit diesen Systemen machen. Was man hier üblicherweise benutzt, ist ein sogenanntes biomechanisches Modell. Das ist die Berechnung aus diesem Kraftvektor, den ich hier unten bekomme, zu den einzelnen Gelenkszentren durchführen kann. Aber was ich natürlich auch machen kann, ich kann einfach ein Skelett drüber legen, kann das Ganze animieren, sieht recht lustig aus. Aber es wird tatsächlich in der Diagnose von Erkrankungen eingesetzt, es wird im Sportbereich eingesetzt und in der Rehabilitation. Zusammenfassung von diesem Punkt ist, dass wir menschliche Bewegung messen können mit 3D-Videosystemen, dass wir aktive und passive Marker dafür verwenden können und dass es standardisierte Systeme für die Markerplatzierung gibt. Und dass solche Systeme eventuell noch eingesetzt werden für Sport, Rehabilitation und Diagnoseunterstützung. Gibt es Fragen zu den Markersystemen und zu Bewegungsmitteln? Ja. Richtig. Solche werden getestet zumindest für die Bewegungsanalyse. Es gibt da verschiedene Systeme, ich weiß nicht, welche Sie meinen momentan. Es gibt welche, die kamerabasiert funktionieren zum Beispiel. Ja, also die Systeme sind meistens noch nicht von der Genauigkeit her so gut, dass man sie tatsächlich für solche Analysen hier einsetzen könnte. Ganz einfach, weil was man hier braucht, sind die exakten Winkel. Wenn man zum Beispiel dieses biomechanische Modell einsetzen will, dann brauche ich hier diesen Winkel wirklich aufs Grad genau, mindestens. Weil eine Abweichung von einem Grad mir gerade bei dieser Berechnung, bei der ich von einem Gelenk zum nächsten gehe, den Fehler so stark verstärken kann, dass ich keine Aussage mehr machen kann. Das heißt also, da brauche ich sehr genaue Systeme, dafür wird es weniger eingesetzt. Wofür es schon eingesetzt wird, sind solche Systeme zum Beispiel. Also da werden videobasierte Systeme, die ohne Marker funktionieren, sehr häufig eingesetzt. Und da gibt es natürlich noch Systeme, die nicht videobasiert sind, da kommen wir jetzt gleich zu, zum Beispiel so Inertialsystem, Inertialmesssystem. Also ich weiß zum Beispiel, dass so ein markerloses System mit Videokameras in Calgary mal getestet wurde und damals für nicht ausreichend gut befunden wurde. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter. Sonst irgendwelche Fragen dazu?
Kannst du die Zusammenfassung
nochmal? Ja, Entschuldigung. Es ist natürlich wichtig, also der Trend geht natürlich dazu, möglichst ohne Marker zu arbeiten, weil das Messen von einer einfachen Ganganalyse mit diesem Markersystem, vor allem wenn ich so viele Marker anbringe, wie ich gerade eben gezeigt habe, natürlich sehr aufwendig ist. Also es dauert zum Beispiel eine Stunde Vorbereitungszeit, nur um diese anatomischen Punkte korrekt zu ertasten, die Marker anzubringen. Ich sollte nach Möglichkeit wenig Kleidung tragen bei so einer Messung, weil Kleidung, wenn ich die Marke auf der Kleidung anbringe, dann bewegt sich die Kleidung relativ zum Körper. Das verursacht weitere Fehler. Das heißt, der Trend geht tatsächlich auch, das so möglichst wenig, entweder wenig Marker zu verwenden oder markerlose Systeme zu verwenden. Aber leider die kamerabasierten sind noch nicht genau genug dafür. Kinect ist auch ein gutes Beispiel zum Beispiel. Was mit Kinect zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist die Schätzung von der Pose. Das heißt, ob ich gerade so mache oder so mache, das funktioniert sehr gut mit Kinect. Was nicht sehr gut funktioniert mit Kinect, ist exakt zu bemessen, wie denn der Winkel wirklich aufs Grad genau ist. Und das brauchen wir für solche Systeme. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Messung menschlicher Bewegung mit Inertialsensorik. Das heißt, also, wir verwenden keine Kameras, die außerhalb angebracht sind, sondern wir verwenden Sensoren, die direkt am Körper angebracht sind. Wir haben das schon mal beim Vibromyogramm oder Vibroarthrogramm kurz angesprochen, dass man mithilfe von Beschleunigungsmesssystemen sowas messen kann. Und ich weiß nicht, ob der Begriff Inertialsensorik schon bekannt ist, also kam in den Consumer-Bereich durch die Nintendo Wii sehr groß auf, dass also man mithilfe von Bewegung zum Beispiel sein Spiel steuern kann, und die Wii verwendet in den Controllern genau die gleichen Sensoren, die hier auch verwendet werden. Gut, wofür steht überhaupt Inertialsensorik? Das hier oben ist falsch, das heißt IMU bedeutet Inertial Measurement Unit, das ist also die Abkürzung für ein inertiales Messsystem. Wofür brauchen wir das Ganze? Naja, die gleichen Gründe, wofür wir auch die 3D-Videoanalyse brauchen, also wichtige Informationsquelle für Verletzungen, pathologische Veränderungen des Ganges, die zum Beispiel durch irgendwelche Krankheiten verursacht werden. Parkinson ist ein Beispiel, zu dem wir gleich nochmal kommen werden. Was der Vorteil von Systemen, die mit Sensorik arbeiten, gegenüber Kamerasystemen? Wir können eine kontinuierliche Aufzeichnung der Bewegung durchführen. Das heißt also, wir können nicht nur diesen einen Schritt, den wir im Ganganalyselabor aufnehmen können, messen, sondern wir können einen Sensor anbringen und zum Beispiel über einen ganzen Monat die Bewegung von einem Patienten messen, wenn wir wollen. Üblicherweise realisiert wird das mithilfe von sogenannten MEMS-Messsystemen, also mikroelektromechanische Systeme, MEMS. Das Ganze erlaubt uns einen Sensor, der üblicherweise zum Beispiel ein Gyroskop, das gibt es ja so sehr lange, Gyroskop-Messsysteme, die werden zum Beispiel in U-Booten eingesetzt, haben diese Größe, kann man schlecht am Patienten anbringen. Aber mithilfe von diesem mikroelektromechanischen System können wir so einen Sensor auf einen einzigen Mikrochip reduzieren und im Mikrochip das komplette Messsystem integrieren. Und das erlaubt jetzt den Einsatz eben am Körper, sogar im Körper oder über einen längeren Zeitraum. Jedes Mobiltelefon hat heutzutage solche Sensoren auch integriert. Der Begriff Ambient Assisted Living taucht hier nochmal auf. Das wird in diesem Zusammenhang sehr oft genannt. Das heißt also, wir unterstützen selbstbestimmtes Leben, vor allen Dingen im Alter, durch innovative Technik. Zum Beispiel indem, dass wir mit einem Sensor überwachen können, ob jemand gefallen ist, ob jemand gestürzt ist, ob er noch aktiv ist, wie aktiv er ist und so weiter. Und daher für die Zukunft ein interessantes Forschungsgebiet. Und wie gesagt, mittlerweile ist jedem Handy einen Sensor integriert. Das heißt, theoretisch wäre das jederzeit machbar. Vielleicht zum Funktionsprinzip ein paar Details. Also ein wichtiger Sensor in diesem Bereich ist das Accelerometer oder Accelerometer auf Englisch, Beschleunigungssensor. Es misst vom Funktionsprinzip her die Auslenkung von einer Feder. Also wir haben hier zum Beispiel eine Feder, schematisch dargestellt, an der eine Masse befestigt ist. Und wenn ich jetzt hier eine Kraft anbringe oder eine Beschleunigung durchführe hier, also von diesem Gesamtsystem, dann durch die Trägheit bleibt diese Masse zum Beispiel zurück. Diese Feder wird ausgedehnt und ich kann dann hier mit Hilfe der Federkonstante berechnen, wie groß die Kraft war, die auf diese Masse gewirkt hat in dem Moment, wenn diese Feder sich um eine gewisse Delta X hier ausgedehnt hat. Also wenn ich messen kann, wie weit sich diese Feder ausdehnt, wenn sich das System bewegt, dann kann ich hier die Kraft bestimmen und wenn ich die Masse noch zusätzlich weiß, kann ich auch die Beschleunigung bestimmen, die auf dieses System gewirkt hat. Und das heißt also, dieser Sensor misst Beschleunigung. Also eigentlich misst er Kraft. Also eigentlich misst er eine Kraft, der einer Beschleunigung entspricht und die über die Auslenkung dieser Feder umgerechnet wird in eine Beschleunigung. Wenn ich Beschleunigung integriere, bekomme ich Geschwindigkeit. Das heißt also, wenn ich weiß, also ich beschleunige gerade und dann beschleunige ich nicht mehr, kann ich zum Beispiel eine Geschwindigkeit bestimmen. Wenn ich das System zweimal integriere, kann ich auch eine Distanz bestimmen. Das heißt, welche Distanz hat jemand zurückgelegt. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn dieses Messsystem möglichst wenig Fehler hat. Also wenn ich hier natürlich Fehler habe, wird durch die erste Integration der Fehler schon mal deutlich verstärkt. Wenn ich dann nochmal integriere, wird der Fehler nochmal deutlich verstärkt. Das heißt, je besser das Messsystem ist, desto besser funktioniert das Ganze. Ein zweiter Sensor ist das Gyroskop. Im Gegensatz zu einem Accelerometer, das lineare Beschleunigung misst, das heißt Beschleunigung entlang von drei Raumachsen, misst ein Gyroskop die Drehrate, das heißt also die Rotationsgeschwindigkeit um eine gewisse Achse. Gibt es auch dreidimensional, kann also um drei Achsen messen. Und was wir hier bekommen, ist also Drehrate, das heißt also Grad pro Sekunde. Und wenn wir das integrieren, erhalten wir einen Winkel zum Beispiel, also Grad. Auch hier wieder Fehlerfortpflanzung in diesem System. Und das letzte noch sehr bekannte Messsystem ist ein Magnetometer. Hier kann ich das Erdmagnetfeld messen. Funktioniert in Gebäuden natürlich zum Beispiel nicht sehr gut. Gut, bevor wir zur Realisierung kommen, gibt es Fragen dazu, wie das vom Prinzip her zumindest funktioniert. Also Details möchte ich hier nicht gehen. Gut, das wäre natürlich zu groß, wenn wir das jetzt hier eine Masse und eine Feder und irgendein System, das die Länge der Feder misst, realisieren wollen. Man kann das Ganze auf einen Chip integrieren. Das hier ist ein Beispiel für einen Accelerometer von Analog Devices. Das Ganze ist jetzt hier 400 Mikrometer breit, also sehr klein. Hier ist das Messsystem integriert, in der die Masse sich befindet. Hier. Das ist hier rechts nochmal dargestellt. Und hier außen sind Komponenten, die diese Messung tatsächlich durchführen, also Verstärker, Systeme zur Abtastung des Signals, zur Quantisierung des Signals und ein Interface, um die Daten dann zu transferieren. Also hier ist ein Beispiel dargestellt, das ist sehr ähnlich zu diesem System hier. Wir haben wieder eine Masse, das ist dieses, das was hier als Proof Mass bezeichnet wird, also das Ding hier in der Mitte. Diese Masse ist hier unten befestigt an dem Anker und kann hier sich bewegen bis zu diesem Limit Stop, also einen gewissen Bereich. Hier haben wir die Feder, die wir vorhin gesehen haben. Also dieses Ding kann sich, also diese ganze Masse kann sich nach unten oder nach oben bewegen. Nicht sehr viel, aber zumindest ein kleines Stück. Und das Ganze wird hier mit diesen Sensing Units dann gemessen. Und zwar, was hier passiert ist, diese Platten hier nähern sich einander an, wenn sich diese Masse verschiebt. Und wenn sich zwei Platten aneinander annähern, haben wir einen Kondensator, der seine Kapazität ändert. Und diese Kapazitätsänderung von dem Kondensator wird hier von dieser restlichen Messelektronik gemessen, verstärkt und kann dann genutzt werden, um die Beschleunigung, die auf diese Masse wirkt, zu messen. Das Ganze funktioniert auch mit Gyroskop. Hier gibt es auch verschiedene Systeme. Es gibt ähnliche Systeme zu dem hier, die auf Plattenkondensatoren beruhen, die sich gegeneinander verdrehen und dadurch die Überlappungsfläche erhöhen. Oder was wir hier haben, ist ein System, das aufgrund von Vibration basiert. Das heißt, wir haben hier wieder eine Masse, die mit Federn gehalten wird. Das sind diese Dinger hier in der Mitte. Diese Masse vibriert entlang dieser Richtung. Und wenn wir das System jetzt hier zum Beispiel so eine Drehscheibe aufbringen und die Drehscheibe hier entlang dieser Richtung drehen, dann passiert Folgendes, dann wird hier eine Kraft ausgeführt, die rechtwinklig zu dieser Vibrationsrichtung ist und die hier ebenfalls diese Finger hier näher zueinander bringen und dadurch ebenfalls eine Kapazitätsänderung hervorrufen. Das ist dann die Corioliskraft, die wir hier messen, also die Kraft, die hier entlang von der, also senkrecht zu der Vibrationsrichtung läuft. Nur als Beispiel, wie so ein System aufgebaut ist. Es gibt hier viele verschiedene Systeme, die Systeme werden auch immer kleiner. Also es gibt jetzt mittlerweile Messsysteme, die 3x3 mm groß sind und sowohl Akzelerometer, Gyro und Magnetometer direkt integrieren. Gut, bevor wir zur Anwendung kommen von diesem System, noch kurz, gibt es Fragen dazu? Wie gesagt, es sind viele Mobiltelefone drin, es gibt viele Apps, mit denen man das mal ausprobieren kann, wie so ein Sensor funktioniert. Kann ich Ihnen raten, das mal auszuprobieren. Vielleicht machen wir das in den Übungen nochmal. Ich glaube, heute in den Übungen kommt ein Inertialmesssystem dran, ist das korrekt? Ja. Wofür wir die bei uns in der Forschung einsetzen, das ist jetzt der letzte Punkt, zu dem ich noch kommen möchte, ist für das Erlanger Parkinson-Projekt. Also Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, die hauptsächlich, also als Hauptsymptom eine Bewegungseinschränkung mit sich führt. Also zum Beispiel, also die drei Leitsymptome sind Tremor, Rigor und Akinese, das heißt also für Bewegungsverlangsamung. Und wenn wir uns das hier zum Beispiel anschauen, leiden Parkinson-Patienten üblicherweise unter einem verlangsamten Gang, unter einem sehr kleinschrittigen Gang. Das heißt also, es zeigt sich sehr deutlich in der Bewegung, zum Beispiel im Gang, wie stark derjenige von Parkinson betroffen ist. Und Ziel dieser Studie, die wir hier durchführen, ist also eine Diagnose zu ermöglichen, eine möglichst frühe Diagnose, das heißt Veränderungen im Gangbild möglichst früh zu erkennen und dann später zu beobachten, wie jemand, wie die Krankheit fortschreitet, um dann die Therapie möglichst zu individualisieren. Wie funktioniert das Gesamtsystem? Also wir haben hier einerseits eine Datenerfassung. Wir sehen hier einen Patienten, der zum Beispiel hier einen Beschleunigungssensor trägt, der allerdings den Sensor auch an verschiedenen anderen Punkten am Körper tragen könnte. Dann wird basierend auf den ganzen Signalen, die wir hier messen, eine Merkmalsauswahl, also Merkmalsberechnung und Merkmalsauswahl durchgeführt. Das heißt, wir selektieren spezielle Dinge, Informationen, die in diesen Signalen erhalten sind und führen dann eine Klassifikation zum Beispiel in krank und in gesund durch. Also das ist ein System, ein typisches Mustererkennungssystem. Also wenn das mehr interessiert, wie sowas im Detail funktioniert, empfehle ich die Vorlesung Mustererkennung oder Pattern Recognition. Und das ist, wie gesagt, eine Anwendung. Als Sensorsysteme verwenden wir das Schimmersystem. Es kommt auch in den Übungen nochmal kurz dran, was das hier ist. Wir haben hier MEMS-Sensoren integriert. Man könnte damit auch EKG oder EMG messen, das ist ein modulares System. Diese Sensoren sind nicht sehr groß, also hier ist im Vergleich dazu eine Euromünze dargestellt. Und die Sensoren erlauben eine Übertragung entweder direkt auf die SD-Karte, die hier integriert ist, oder mit Hilfe von Bluetooth zum Beispiel auf ein Mobiltelefon oder einen Rechner, um die Daten aufzunehmen. Was haben wir drin? Wir haben zum Beispiel einen Akzelerometer drin, wir haben einen Vibrationssensor drin, wir haben ein Gyroskop, das man hier aufstecken kann. Wir haben eine Batterie natürlich, das Ganze ist drahtlos, wir haben keine Kabel, die wir anbringen müssen und ähnliches, also optimal geeignet dafür. Gemessen wird in unserer Studie hauptsächlich am Fuß, also wir haben hier Schuhe, an denen diese Sensoren angebracht sind. Die Achsen von diesen Sensoren sind mit den Schuhachsen ausgerichtet, das heißt, also wir haben hier eine Achse, eine, die hier langläuft und eine, die hier senkrecht dazu steht. In der Studie bis jetzt, also ist hier eine Auswahl, das ist etwas, das 2011 auf der EMBC veröffentlicht wurde, wurden 53 Kontrollpersonen aufgenommen mit diesem System, haben damit verschiedene Übungen gemacht. Es wurden zusätzlich noch 42 Parkinson-Patienten aufgenommen. Wir haben hier drei verschiedene Schweregrade, das sind diese Höhen- und Ja-Einstufungen, auf die sich die Patienten gleichmäßig verteilen. Und wir haben zwei verschiedene Phänotypen, nämlich einmal die tremordominanten Typen und den akinetisch rigiden Typ. Also ist hier auf Deutsch erklärt, was das bedeutet. Das ist waren die Daten, die wir benutzt haben. Die Leute haben verschiedene Übungen gemacht, zum Beispiel mussten 10 Meter gehen mit dem Sensorsystem, mussten einen sogenannten Timed-Up-and-Go-Test durchführen, wo sie auf dem Stuhl sitzen, dann bekommen sie ein Startsignal, müssen einen gewissen 7 Meter, glaube ich, gehen und sich dann wieder hinsetzen. Und das Ganze wird die Zeit zusätzlich noch gemessen. Dann gibt es Standardübungen, die die Ärzte auch mit den Patienten machen, zum Beispiel den Fersenzehe tippen, das ist also so eine schnelle Bewegung im Fußgelenk, und den Kreisen mit dem Fußgelenk. Also diese Übungen wurden mit den Ärzten zusammen entwickelt, um möglichst auch die übliche Untersuchung, die die Ärzte durchführen, abzubilden. Hier sieht man so ein Beispielsignal von einer kompletten Aufnahmesitzung. Also hier haben wir zum Beispiel den Gangbereich, also wenn die Leute 10 Meter gehen, mit Wänden machen, das heißt die Wände, also das ist immer hier in der Mitte dargestellt. Und hier ist zum Beispiel langsames Gehen. Hier sind diese Hacke-Spitze-Tippübungen dargestellt. Hier ist so ein Kreisen zum Beispiel dargestellt. Und wenn wir jetzt mal so ein Signal anschauen, bekommen wir hier so ein periodisches Signal beim Gehen zum Beispiel, das einfach die Fußrotation darstellt. Also das ist zum Beispiel die Rotation, also die Winkel, ich glaube, das war die Winkelgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit der Fußrotation. Wenn man andere Signale betrachtet, kann man zum Beispiel lineare Beschleunigung, ob ich vorwärts gehe, ob ich rückwärts gehe oder ähnliches ebenfalls betrachten. Was man in der Mustererkennung dann üblicherweise macht, ist Features definieren, sogenannte oder auf Deutsch Merkmale. Das heißt zum Beispiel, wenn man dieses eine Signal hier, wenn man so einen Schritt näher betrachtet, sieht das ungefähr so aus. Und ich kann hier zum Beispiel bestimmen, wie schnell steigt das hier an, wie steil steigt das hier an, das ist diese Linie hier, wie schnell fällt es wieder ab, das ist diese Linie. Was ist denn der Mittelwert des Schrittsignals? Das ist immer ungefähr bei 0. Was ist das Signal selber? Wo sind die Minimas? Was sind die Maximas? Wenn wir zum Beispiel die Vermutung haben, dass bei Parkinson-Patienten der Fuß nicht mehr so stark gehoben wird, könnte man zum Beispiel das Maximum in der Winkelgeschwindigkeit benutzen. Auch Frequenzfeatures werden üblicherweise benutzt. Wir haben hier ein Beispiel für eine Frequenzanalyse von dem Signal, wo dann als Feature zum Beispiel die dominante Frequenz benutzt wird oder in diesem Frequenzband 1 zum Beispiel die Gesamtenergie und im Frequenzband 2 die Gesamtenergie. Dieses Frequenzband zum Beispiel ist typisch für den Tremor, also für das Zittern der Patienten. Nee, das hier war das Zittern, genau. Und das hier ist das Gehen zum Beispiel. Und nochmal zusammengefasst, 4 Übungen, insgesamt 694 Merkmale. Und was man dann machen kann, man kann das Ganze durch ein Klassifikationssystem analysieren lassen und zum Beispiel die beiden am wichtigsten für die Unterscheidung basierenden Merkmale sich anzeigen lassen. Und hier haben wir das gemacht, also das Energie im Band 0,5 bis 3 Hertz ist also ein Merkmal. Und das zweitbeste Merkmal war diese Regression Line of Minima, das ist also... Ich denke, das sind die verschiedenen Punkte, Positionen dieser Minima über mehrere Schritte verteilt. Und wenn wir dann hier plotten, wie sich die Kontrollprobanden und die tatsächlichen Parkinson-Patienten verteilen, dann sehen wir, dass sich hier zwei Cluster bilden, die sich hier zwar immer noch überlappen, aber schon durch diese beiden Merkmale relativ gut getrennt werden. Und wenn wir jetzt noch mehr Merkmale hinzufügen, können wir sie noch deutlich besser trennen. Was wir durch die Mustererkennung oder Pattern Recognition bekommen, ist einerseits die Merkmale, wie wir hier gesehen haben, und andererseits bekommen wir aber auch eine Klassifikation. Was dazu zum Beispiel gemacht wird, ist, wir nehmen die Kontrollperson und berechnen ein Experiment zwischen Kontrollperson und Parkinson-Patienten. Das heißt, können wir anhand von einem Datensatz, von dem wir nicht wissen, was es ist, entscheiden, ob er zur Kontrollgruppe oder zur Parkinson-Gruppe gehört. Das ist das, was das Klassifikationssystem dann macht. Und das können wir ausrechnen, können wir schauen, wie gut das funktioniert. Was wir jetzt hier sehen, ist dieses Experiment, Kontrollpersonen gegenüber Parkinson-Patienten. Wir haben hier die Anzahl der Personen in den jeweiligen Gruppen, also 53 und 42. Und hier haben wir die Sensitivität und die Spezifizität. Das heißt also, wie gut kann ich erkennen, dass jemand Parkinson hat und wie sicher bin ich mir, dass er kein Parkinson zum Beispiel hat. Und 90%, 87% sind sehr hohe Werte für so ein Klassifikationssystem. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel, wenn ich so einen Datensatz bekomme, mir zu 90% sicher sein, ob das ein Parkinson-Patient ist. Natürlich ist es einfach, wenn wir sehr schwere Parkinson-Erkrankungen gegenüber normale, gesunde Menschen vergleichen. Wenn wir jetzt eine frühe Parkinson-Patienten nur betrachten, also hier Kontrollpersonen gegenüber nur frühe PD, mit dieser Höhen- und Jahrstufe 1, dann sieht man, dass das etwas sinkt hier. Die Erkennung von Parkinson sinkt natürlich. Das hier steigt automatisch, weil wir hier eine ungleichmäßige Verteilung der Gruppen haben. Aber es ist immer noch mit 85% sehr hoch. Das heißt, dieses System könnte tatsächlich dazu eingesetzt werden, eine frühe Diagnose von Parkinson irgendwann zu ermöglichen. Jetzt können wir natürlich nicht nur Parkinson gegenüber Kontrollprobanden vergleichen. Wir können auch verschiedene Parkinson-Patienten vergleichen, zum Beispiel tremordominant gegenüber akinetisch rigide. Die kann man sehr gut unterscheiden, hauptsächlich basierend auf diesen Frequenzmerkmalen. Oder wenn wir zum Beispiel die verschiedenen Schweregrade hier uns betrachten, dann können wir auch sehr gut unterteilen zwischen zum Beispiel Typ 1 und 2 oder 2 und 3. Und das heißt also, wir können einteilen, welchen Schweregrad der Patient hat, automatisch basierend auf den Sensorsignalen. Und das könnte man zum Beispiel einsetzen, um Therapie, Überwachung oder Medikamentengabe zu steuern. Zusammenfassend zu diesem einen Punkt vielleicht noch, ganz wichtig, was wir hier machen wollen, ist ein System, das objektiv ist, das mobil ist. Das heißt, ich kann das System auch irgendwo in einer Arztpraxis zum Beispiel einsetzen, irgendwann mal, kann damit Patienten vermessen und kann dann denen eine objektive Aussage über ihren Gang zum Beispiel liefern. Kann also sagen, wie schwer die Parkinson-Erkrankung ist und Ähnliches. Und Ziel des Ganzen ist eben, den Arzt zu unterstützen. Das heißt, momentan gibt es sehr wenig Parkinson-Spezialisten. Zum Beispiel gibt es hier in Erlangen einige Parkinson-Spezialisten, aber in der Umgebung von Erlangen zum Beispiel gibt es nicht so viele. Das heißt, die Patienten müssen alle hierher kommen. Die Klinik kann hier nur eine gewisse Menge an Patienten sehen. Zum Beispiel kommen die meisten Patienten nur ein- bis zweimal pro Jahr hierher, um mit dem Arzt zu sprechen. Und mit so einem System könnten sie zum Beispiel einmal im Monat mit ihrem Hausarzt so einen Test durchführen, um dann die Therapie besser zu steuern. Und zusätzlich natürlich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hier in Erlangen eine detailliertere Untersuchung bekommen. Gut, gibt es noch Fragen dazu? Zu Parkinson oder zur Inertialsensorik allgemein? Dann haben wir hier noch die Zusammenfassung zur Messung menschlicher Bewegung. Nämlich, wir können mithilfe von diesen mikromechanischen Systemen Bewegung messen. Wir haben diese EMU-Einheiten, also Inertial Measurement Unit. Das bezeichnet dann die Zusammenfassung aller Inertialsensorik, die wir auf einem Chip oder in einem System haben. Üblicherweise macht man das mit 9 Freiheitsgraden, das nennt man dann 9 Degrees of Freedom, 9 DOF System, nämlich mit Akzelerometer in 3 Achsen, Gyroskop in 3 Achsen und Magnetometer in 3 Achsen. Wie gesagt, Akzelerometer misst lineare Beschleunigung in den 3 Achsen, Gyroskop die Rotationsgeschwindigkeit in den 3 Achsen und das Magnetometer das Magnetfeld in den 3 Achsen. Wie es grob funktioniert, habe ich gezeigt und jetzt noch das Hauptanwendungsgebiet hier bei uns in Erlangen momentan, Parkinson-Forschung. Solche Systeme werden natürlich auch zum Beispiel für die Animationsindustrie eingesetzt. Also gibt es zum Beispiel so einen Anzug, den man sich anziehen kann, der dann nicht mit Markern funktioniert, sondern mit Beschleunigungssensoren, um Charaktere zu animieren. Und im Sportbereich wird es auch eingesetzt, zum Beispiel um Laufschuhe zu verbessern oder Bewegungen zu analysieren. Gut, bevor wir dann zum Schluss kommen, weil wir gerade bei Parkinson waren, soll ich euch noch auf etwas hinweisen. Also wer Interesse hat, am 7. Dezember findet das Third Automated Mobility Analysis Symposium Erlangen statt, kurz AMAZE oder AMASE, wie ich hier sage. Wir haben, das ist in der Uniklinik, in Zusammenarbeit mit Professor Winkler und Professor Honecker. Wir haben einige Gäste hier eingeladen, sind auf der linken Seite bedacht, unter anderem auch aus vom MIT. Ist das korrekt? Ja, ich denke schon. Ah ja, genau, hier. Mit Shamal Patel wird sprechen, sehr interessant, im Bereich auch der Parkinson-Forschung und der Bewegungsanalyse. Und ihr seid auch gerne eingeladen, könnt gerne kommen. Wie gesagt, 7. Dezember, 13 bis 19 Uhr im Uniklinik in den neuen Hörsälen der Medizin. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick auf nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir uns dann mit der Analyse biomedizinischer Signale beschäftigen. Das ist einerseits die Definition der Analyse, Grundlagen, wie man solche Artefakte, die wir heute kurz gesehen haben, auch entfernen kann und wie man das Ganze zum Beispiel mit Hilfe von Time-Domain-Filtern oder Ähnlichem realisieren kann. Und das Ganze, die ganze Analyse wird immer anhand von Fallstudien auch nochmal demonstriert. Das heißt also, wir haben irgendein Problem, das wir versuchen mit der Analyse zu lösen und das wird dann ab nächster Vorlesung besprochen werden. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten wären wir fertig für heute. Die Übung, Heike?
Die letzte Woche.
Im ZIP-Pool, oder?
Ja.
Ja. Wahrscheinlich werden wir sogar immer im ZIP-Pool sein, weil der Raum einfach von der Größe her, glaube ich, besser ist. Okay, vielen Dank.